Super. Also, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Wir machen weiter im Josua. Ich finde das so ein mega spannendes Buch. Und tatsächlich haben wir das 2004 schon mal gelehrt. Aber wir haben festgestellt, es sind so viele. Wer ist noch von 2004 hier? Ah, doch, ein paar Leute. Super. Hey, welcome. Schön, dass ihr uns so lange die Treue gehalten habt. Das ist richtig cool. Aber mir hat schon jemand bestätigt, es wäre keine Wiederholung. Ja. Jemand, der sogar noch die Predigtunterlagen hatte von damals. Und der, ja genau. Gut, aber ihr dürft aufschlagen, Josua Kapitel 5. Und ich finde das so ein starkes Buch. Und wir werden uns dieses Kapitel anschauen. Ich lese einfach mal hier die ersten paar Verse vor. Es heißt im Kapitel 5, Vers 1. Und es geschah, als alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordans im Westen, und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer wohnten, hörten, dass der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israels, also das ist immer so die Bezeichnung damals, das waren ja nicht nur Söhne, sondern auch Töchter, aber das, so nannte man das damals, ja, hatten vertrocknen lassen, bis wir hinübergezogen waren. Also als die das alles hörten, da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israels. Das ist ein interessantes Phänomen und ich möchte euch nur mal eine Illustration geben, wie sich Dinge ändern können. Ja, am Anfang war es Spott, sie hatten alle gelacht über diese paar Typen, die da in der Wüste rumlaufen und die drehen sich im Kreis 40 Jahre lang, geht nichts, ja, was wollen die eigentlich und so. Und mittlerweile war es da, dass ihr Herz zerschmolz. Das heißt, sie haben das miterlebt, was da passiert ist, dass sie durch den Jordan gemarschiert sind, trockenen Fußes. Und genauso wie das in deinen Augen wie Nonsens klingt, so war es auch für die Leute. Aber sie haben es live miterlebt. Und ich habe euch eine kleine Illustration am Anfang mitgebracht. Und zwar gerade von den Juden damals, nämlich die Juden heute auch, die zehren von diesen Geschichten. Auch im Dritten Reich damals, wo viele in den Konzentrationslager waren, haben sie sich diese Geschichten erzählt, weil sie davon gezehrt haben, dass sie einen Gott haben, der letztendlich am Hebel sitzt. Und ich habe euch bewusst dieses Beispiel der Juden mal mitgebracht am Anfang, weil das eine perfekte Illustration ist von dem, wie Gott ist und wie Gott mit Menschen umgeht. Und wie Hass und Ehrfurcht fast schon manchmal direkt nebeneinander liegen. Also Erniedrigung, Hass, Spott. Wir wissen das von unserer eigenen Geschichte. Die Deutschen, oder wir vielleicht auch, ja, die Deutschen hassten die Juden. Und nicht zuletzt, weil sie viel Einfluss hatten in der Gesellschaft, weil sie intelligenter waren, weil sie reicher waren, weil sie prominenter waren. Und letztendlich war das auch dafür viel mit Neid drin. Und dann hat man die Juden vernichtet oder zumindest versucht, sie zu vernichten. Eine mega tragische Geschichte, die uns anhaftet und die wir niemals vergessen sollten. Nach dem Holocaust schien wirklich ein Wiederbeleben der Juden oder der Menschen, die der jüdischen Rasse angehören, unmöglich. Und doch hatten die Überlebenden den Wunsch, zurück in ihr Land zu kommen. Im sogenannten Palästina damals lebten bereits schon über viele Jahrzehnte lang Juden. Die hatten sich sesshaft gemacht, die hatten Land gekauft, die hatten meistens Wüste gekauft, Moorgebiet gekauft, wo niemand wohnte und haben das urbar gemacht. Ja. Und dann versuchten die Holocaust-Juden, die Überlebenden, versuchten nach Palästina zu kommen. Und dort waren es hauptsächlich die Briten, die das verhindert haben. Teilweise stand in einer Zeitung, man schickt die Juden zurück ins Reich. Also man hat zum Beispiel Schiffe gestoppt, die nach Palästina wollten und hat die umgedreht. Und ein Schiff schickte man zurück nach Hamburg und hat die Juden in Deutschland wieder interniert. Das muss man sich auch vorstellen, von den Briten. Also es schien weiterzugehen. Und die arabischen Nachbarn der Juden hatten eigentlich auch nur Spott übrig. Die haben gesagt, hey, wir treiben sie zurück ins Meer. Was wollen die denn da? Und dann hat man nachher, als die Briten sich zurückgezogen haben, hat man gesagt, das machen wir mit links, wir machen die platt. Und es gelang ihnen nicht. Und dann hat sich was ereignet und das hat sich rumgedreht. Wir haben eben gelesen, da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor Israel. Was wir sehen vor unseren eigenen Augen, deswegen fasziniert mich das auch so, was wir da unten sehen mit Israel, ist ein Wunder. Die ganze Geschichte der Juden ist ein Wunder. Und da geht es wirklich von Verachtung, von Spott, von Hass und was weiß ich alles, bis hin zu, da zerschmolz ihr Herz vor ihnen. Friedrich der Große, der fragte den General von Zieten, nennen Sie mir einen Beweis für die Existenz Gottes. Und Zieten antwortete, Majestät, die Juden. Da gab es noch kein Israel. Warum sage ich das? Ich sage das deshalb, diese Geschichten, die wir hier sehen und die Geschichte, die mit dem jüdischen Volk ja damals weiterging bis zum heutigen Tag, soll uns helfen zu zeigen, vielleicht fühlst du dich verspottet, fühlst dich vielleicht so diskriminiert aufgrund deines Glaubens. Leute lachen über dich. Oder du siehst ja, was teilweise in den Medien gesagt wird von Christen, wie du plötzlich in irgendeine Ecke reingestellt wirst, nur weil du irgendeine Überzeugung hast. Aber weißt du, Gott möchte heute in dir etwas festlegen und das ist das Thema. Das Thema lautet heute dein Gilgal. Wenn du Last verspürst, wenn du Druck verspürst, wenn du den Eindruck hast, du gehst nur unten durch, dann möchte Gott mit dir heute einen Weg gehen, dass du das abwälzen darfst. Und dass du erlebst, wie Gott auf deiner Seite ist. Und wie egal, was passiert. Es heißt sogar, der Teufel glaubt auch an Gott oder er glaubt, dass es einen Gott gibt, aber er zittert. Und dass Menschen, und ich sage dir, wenn er dich sieht und wenn er sieht, wie du an ihm festhältst, wie du diese Geschichte, die Israel erlebt hat, damals bis heute, wenn du diese Geschichte für dich in Anspruch nimmst im Glauben, auch das, was wir heute hören werden, dann darfst du wissen, dann darfst du Dinge abwälzen, und darfst dein Gilgal erleben. Gilgal, das werden wir heute hören, das ist ein Ort. Und Gilgal, Galgal aus dem Hebräischen heißt Abwälzung. Und das schauen wir uns hier mal an im Text. Und zwar heißt es im Vers 2, in jener Zeit sprach der Herr zu Josua, macht ihr steinerne Messer, also Männer, haltet euch fest, das ist jetzt nicht so angenehm, was jetzt kommt. Fühlt sich ein bisschen komisch an. Macht ihr steinerne Messer, und wiederhole die Beschneidung an den Söhnen Israels. Da machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt, beziehungsweise er hat das nicht alles allein gemacht, er hat das delegiert. Ja. Die Söhne Israels am Hügel waren immerhin 2 Millionen Menschen, ja, am Hügel Aralot. Und dies ist der Grund, warum Josua sie beschnitt. Alles männliches Geschlecht, das aus Ägypten gezogen war, alle Kriegsleute waren unterwegs in der Wüste gestorben, in den 40 Jahren, bei ihrem Auszug aus Ägypten. Denn das ganze Volk, das ausgezogen war, war beschnitten gewesen. Aber das Volk, das in der Wüste unterwegs war, bei ihrem Auszug, seit dem Auszug aus Ägypten geboren war, hatte man nicht beschnitten. Denn die Söhne Israels wanderten 40 Jahre in der Wüste, bis die ganze Nation umgekommen war. Die Kriegsleute, die aus Ägypten ausgezogen waren, weil sie nicht auf die Stimme des Herrn gehört hatten. Und weil der Herr ihnen geschworen hatte, sie das Land nicht sehen zu lassen. Dass der Herr ihren Vätern geschworen hatte, uns zu geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und ihre Söhne hatte er statt ihrer aufkommen lassen. Diese nun beschnitt Josua. Okay, kleiner Exkurs, Beschneidung. Ich habe euch kein Bild mitgebracht. Ich habe erst überlegt. Na. Ich glaube, die meisten wissen, was Beschneidung ist. Ja, die Beschneidung der männlichen Vorhaut. Gott hatte Abraham damals Land, Nachkommen und Segen verheißen. Da fing das an mit den Juden. Ja? Land, Same, Segen für alle Zeit, für alle Generationen. Und als Zeichen dafür musste jeder Junge beschnitten werden. Und diese Beschneidung war einfach ein sichtbares Zeichen, dass Gott sagt, du kannst es immer anschauen, dass ich einen Bund mit dir geschlossen habe, ja? Ich habe einen Bund mit dir geschlossen und dieser Bund steht und das dürft ihr weitergeben an andere. Ich lasse euch nicht im Stich. Und dann sind sie aus Ägypten ausgezogen und es heißt hier, sie haben sich nicht mehr beschneiden lassen. Warum? Ja, vielleicht aus hygienischen Gründen, oder? Vielleicht einfach, weil sie es nicht so für wichtig gehalten haben. Der eigentliche Grund wird uns hier gesagt, weil sie, Vers 6, der Stimme des Herrn nicht gehört haben. Sie hatten noch so viel Ägypten in sich drin gehabt, als sie ausgezogen waren. Was heißt das? Nun, sie hatten Gewohnheiten mitgenommen. Sie hatten Lebensstil in sich verinnerlicht. Sie hatten Sehnsüchte, sogar die Religion hatten sie teilweise adoptiert. Denken wir an das goldene Kalb. Ja, das war ein ägyptisches Ritual, sie haben das vermischt. Sie haben ihren Gott angebetet, aber sie haben das mit dem goldenen Kalb verdient. Da war noch so viel in ihnen drin. Und es brauchte 40 Jahre, eine ganze Generation, bis das draußen war. Das hat mir jemand so gesagt. Gott brachte sie raus aus Ägypten, um in der Wüste Ägypten raus aus ihnen zu bringen. Ein interessanter Schlüssel, ja? Gott brachte sie raus aus Ägypten, um in der Wüste Ägypten raus aus ihnen zu bringen. Aber jetzt war es endlich soweit, nach 40 Jahren, dass Gott seinen Bund erneuern konnte. Gott hat das nicht vergessen. Aber es ist viel, viel Zeit ins Land gegangen. Und es war nicht, weil Gott sie gerne mal in der Wüste rumkurven lassen wollte, sondern weil sie ungehorsam waren. Gott wollte sie eigentlich einen kurzen Flug, ja, hier einmal durchs Meer, einmal durch den Jordan, so ungefähr, also knapp ein Jahr, einfach reinbringen. Aber sie wollten nicht. Sie wollten sogar zurück nach Ägypten. Also die Story kennen die meisten. Und dann heißt es jetzt im Vers 9, und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Daher nennt man diesen Ort Gilgal bis zum heutigen Tag. Ich habe eben bereits gesagt, ja, Galgal, Hebräisch, Gilgal, Abwälzung. Und dass sie bereit waren, das haben wir letzte Woche gesehen, wo sie durch den Jordan sehen. Erinnert ihr euch? Sie stehen da, die Priester gehen voran und Josua sagt: Heiligt euch, heute ist der Tag. Hey, schaut auf die Bundeslade, schaut auf Gott, wir würden sagen, schaut auf Jesus und nehmt, lasst alles weg, was euch hindert und ihr werdet ein mega Erlebnis haben. Und sie laufen da trockenen Fußes durch das Wasser durch. Unerschrocken hieß die Predigt letzte Woche. Und da war, finde ich, ein Haufen auch drin für unsere Situation. Ich weiß, einige waren im Urlaub gewesen. Hört euch die Sachen nach. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Heute habe ich die Schande Ägypten von euch gewälzt. Und das ist dann ein Grund zum Feiern. Das lesen wir dann, was sie nämlich nachher machen. Und die Söhne Israels, Vers 10, lagerten in Gilgal. Und sie feierten das Passa am 14. Tag des Monats, am Abend, in den Steppen von Jericho. Und sie aßen von dem Ertrag des Landes am Tag nach dem Passa ungesäuertes Brot und geröstete Körner an eben diesem Tag. Das Mann oder das Manna aber hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Ertrag des Landes aßen, und es gab für die Söhne Israels künftig kein Manna mehr. Und sie aßen von der Ernte des Landes Kanaan in jedem Jahr. In jedem Jahr. Also sie kommen in das gemachte Nest rein, ja? Gott hatte sie 40 Jahre lang versorgt mit Powerfood aus dem Himmel. Auch so ein Ding, ja. Möchte ich jetzt nicht groß drauf eingehen, aber das ist doch cool. Gott versorgt sie da mit Astronautenkost sozusagen. Die brauchten nichts anderes. Da war alles drin, was es braucht zum Leben. 40 Jahre hat er sein Volk nicht vergessen, auch wenn sie so lange rumkurften. Und er war da. Und jetzt war der Zeitpunkt da, zu feiern. Und sie feiern das erste Mal nach 40 Jahren Passa. Ich weiß, heute gibt es ein bisschen Theologiestunde, ja? Passa, was ist das? Passa ist ein Feier. Wenn wir Passa hören, wissen wir das, ja? Im Moment, die Juden, die machen doch da auch Passa. Wenn wir Abendmahl feiern, dann feiern wir Passa. Wir werden heute gemeinsam das Abendmahl nehmen und ich sage euch, da wird nachher, wirst du so happy sein, dieses Mahl zu nehmen. Passa. Das wurde damals eingeführt und zwar hatte ja Gott Israel gerettet aus Ägypten. Und es heißt dann, im 2. Mose 12 können wir das nachlesen, er hat sie damals vom Tod bewahrt und er hatte gesagt, in jedem Haus soll ein einjähriges Lamm, ein unschuldiges, kleines, einjähriges Lamm geschlachtet werden. Und dessen Blut sollte man an die Türpfosten streichen. Und in der Nacht starb überall, wo dieses Blut nicht war, ein Mensch im Haus, der Erstgeborene. Und das war ziemlich heftig gewesen, was da passiert ist. Und dann sagt Mose dem Volk oder Gott sagt dem Volk, ab sofort feiert das immer wieder an das Gedenken, dass ich zu euch stehe. Und die Leute wussten, die haben damals nicht richtig gecheckt, was hat es mit diesem Lamm auf sich, was hat es mit diesem Blut auf sich. Da gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. Übrigens auch das interessante hebräische Wort, Passa. Passa heißt vorübergehen. Pessach. Die Juden, oder die im Englischen sagt man Passover, ja, vorübergehen, Passover. Also sozusagen der Engel, der Todesengel ging vorüber und das feiern sie. Die Schande geht an uns vorüber, die Schuld geht an uns vorüber und wir dürfen uns daran freuen. Und zu diesem freudigen Moment, den sie da feiern, kam der stärkste Moment im Leben Josuas und damit endet dieses Kapitel. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Warum gerade jetzt? Sage ich gleich. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Wisst ihr, wer der Engel des Herrn ist? Das ist Hammer. Ich sagte, das müsst ihr mal lesen, studieren. Der Engel des Herrn, immer wenn davon die Rede ist, dann ist es Jesus selbst. Es ist Gott, ja, weil ihr merkt das, Josua fällt diesem Engel des Herrn zu Füßen. Und immer wenn ein Mensch einem Engel zu Füßen fiel, dann sagt der Engel, bete mich nicht an, ich bin nur ein Engel. Und hier kommt der Oberste des Heeres des Herrn. Gott ist ein dreieiniger Gott und er war, er ist, er bleibt. Und Jesus ist nicht nur geboren im Neuen Testament, er war schon bei der Schöpfung dabei gewesen. Und hier ist es eigentlich Jesus selbst. Ja? Das heißt in 1. Korinther 10, Vers 4, die Israeliten in der Wüste tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie bekleidete. Und dieser Fels war Jesus Christus. Das mal nebenbei. Da steckt so viel Power drin, da könnte man über jeden einzelnen Vers eine lange Predigt halten. Habt ihr Zeit genug? Aber ich möchte es einfach nur zusammenfassen, diesen Hammertext. Nochmal, Gott brachte sie raus aus Ägypten, um in den 40 Jahren Wüste Ägypten raus aus ihnen zu bringen. Das ist ein Schlüssel. Und das brachten sie in der Beschneidung zum Ausdruck, das haben wir uns eben angeschaut. Und dadurch erlebten sie Vergebung, Abwälzung, Gelgel, Gilgal. Und das wird deutlich im Passa, wo sie das feiern. Das haben wir eben auch gesehen. Und das hat zur Folge, dass Gott sie versorgte. Frucht, kein Manna mehr, das war alles da. Und das Größte war, und das sehen wir beim Josua, Jesus begegnete ihn. Das ist eigentlich die Story, das ist das Kapitel 5. Kurz, komprimiert, zusammengefasst. Und diese Geschichte, und jetzt komme ich wieder ganz zur Einladung, und diese Geschichte wurde gerade unter den Juden erzählt und mitgeteilt, während man sie unterdrückte, während man sie versuchte, platt zu machen und viele Menschen umbrachte. Und dann kamen sie zusammen, teilweise in ihren Verstecken, wo sie sich versteckt haben, und feierten das Passa. Ich weiß nicht, ob ihr das Tagebuch der Anne Frank mal gelesen habt oder gesehen habt. Oder Corrie ten Boom, da könnt ihr das sehen. Ja? Und sie kamen da zusammen und hatten diese Hoffnung gehabt. Gott ist doch da, wir können es nicht verstehen, was hier passiert. Aber da ist einer, der wird triumphieren. Und das ist die Story von dem Ganzen. Und wir sind ja mit reingenommen in das, dass das für deine Ermutigung ist. Und jetzt kommen wir zu deinem Gilgal. Was hat das mit dir, was hat das mit mir zu tun? Schaut euch nochmal Vers 5 an. Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Was ist die Schande Ägyptens? Bitte, wenn hier ein Ägypter unter uns ist. Das hat nichts mit Ägypter zu tun. Ja? Also, versteht ihr, hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Das ist eine Bildsprache. Schande Ägyptens heißt einfach, sie wurden dort unterdrückt. Sie wurden platt gemacht. Sie haben aber die Gewohnheiten angenommen. 400 Jahre, das steckt in ihr drin. Und Ägypten steht in der Bibel immer dafür, für das Alte, was einen runterzieht. Und wenn du jetzt mal überlegst, was wir uns die letzten Wochen angeschaut haben, da haben wir uns zum Beispiel die Rahab angeschaut. Das war sowas im Symbolischen, ja. Ihr ganzes Leben war Erniedrigung, Demütigung, Stigmatisierung. Auch das, ich fand das eine ganz mega Message, wenn du die nicht gehört hast. Leute, die müsst ihr euch anhören. Nicht, weil ich die gepredigt habe, sondern weil da so viel drin steckt. Rahab erlebte vermutlich schon in der Kindheit, denke ich mal, sexuellen Missbrauch. Was brachte sie dazu, dass sie Prostituierte wurde? Und das erlebt man auch heute viel. Und wisst ihr, ich habe euch damals eine Statistik weitergegeben, wie viele Menschen sexuellen Missbrauch, statistisch gesehen, in unserem Land erlebt haben. Und statistisch gesehen, wenn man von jedem Zehnten ausgeht, und man würde jetzt mal hier durch die Reihen abzählen, wisst ihr, das muss gar nicht dieses ein Mega-Ding sein von Vergewaltigung, sondern es können ganz andere Dinge sein. Aber egal wie das ist, das löst ein Stigma in einem aus. Das schafft was, das setzt sich was in einem rein. Ja? Das kann auch so eine Art sein, dann fühlt man, wie die Schande Ägyptens, wie eine Last da ist. Versteht ihr? Darum geht es, wenn wir von Abwälzung sprechen. Ich möchte nur das zum Ausdruck bringen. Was muss denn da weggewälzt werden? Oder Schande kann auch bedeuten negative Gewohnheiten, Gebundenheiten, Sünde, Bitterkeit, negative Gedanken, Abhängigkeiten in allen möglichen Bereichen. Oder einfach so das Gefühl, ich genüge nicht, ich bin doch zu schlecht. Oder letzte Woche haben wir gesehen, deine Erschrockenheit vor Verantwortung selbst zu übernehmen. Warum auch immer. Auch das kann eine Ursache haben. Oder auch, was Menschen in Verantwortung dir angetan haben. Angefangen bei Eltern, Lehrer. All das können Dinge sein, die etwas in das Leben reinlegen, was hier als Schande Ägyptens bezeichnet wird. Ja? Etwas, was man mit sich rumschleppt. Aber weißt du was, es gibt eine gute Nachricht. Israel musste 40 Jahre in der Wüste rumlaufen, bis diese Schande vorbei war. Und weißt du, was die negative Nachricht war? Das war eine ganze Generation. Und die gute Nachricht ist, das muss uns nicht treffen. Das muss dich nicht treffen. Das Volk konnte erst Passa feiern, nachdem ihre Schuld abgewälzt war. Man könnte fast sagen, ja, nachdem diese 40 Jahre, es war sogar so, eine ganze Generation starb und eine neue Generation konnte dann das Passa nehmen. Darum war es für die vorherige Generation 40 Jahre Wüstenjahre, Wüstenerfahrung. Und eigentlich wussten selbst die das Passa nicht feierten, nicht, was 1400 Jahre später passiert. Was es denn wirklich mit diesem Passa auf sich hat. Nämlich, dass es da um die Erlösung geht von Jesus. Dieses Lamm ist Jesus. Man muss sich das vorstellen, da nahm man ein Lamm in ein Haus, ein einjähriges Lamm. Damals teilten sich ja Tiere und Menschen einen Raum, ja. Und die Kinder spielten mit dem Lamm, sie freundeten sich an mit dem Lämmchen. Ja, ist doch schön, so ein kleines Lämmchen, oder? Und dieses Lamm wurde geschlachtet. Und die mussten sich fragen, was hat denn das unschuldige Lamm jetzt damit zu tun, dass ich was verbockt habe? Ja? Und 1400 Jahre später kam die Antwort. Jesus ist das Lamm Gottes, das unschuldig. Gott wird Mensch, hier dieser mächtige, merkt ihr das, dieser mächtige Engel des Herrn, der steht da. Und das ist Gott, das ist Jesus. Er wird geboren als dieses unschuldige Lamm, lässt sich schlagen, lässt sich auspeitschen, geht ans Kreuz und sagt, ich habe das getan, damit deine Schuld abgewälzt werden kann. Das ist die ganze Story von dieser Sache hier. Nochmal zu den 40 Jahren. 40 Jahre entspricht einer ganzen Generation. Ich würde auch sagen, eine verlorene Generation. Es gab in der Geschichte mal, da hat man von der Generation nach dem Ersten Weltkrieg gesprochen, eine verlorene Generation. Und es war schon eher ziemlich übel gewesen, was mit dieser Generation auch war. Da gibt es auch ein Buch drüber und Studien und alles Mögliche. Übertragen, es ist doch tragisch, wenn man ein ganzes Leben, 40 Jahre lang, in der Wüste verbringen muss, oder? Ich frage mich immer, wie ging es diesen Menschen, die da ausgezogen sind, die große Hoffnungen hatten und die dann 40 Jahre rumkurven in der Wüste, jeden Tag Manna gebacken, Manna gekocht, Manna gedünstet, Manna fritten, Manna, ja. Aber sie hatten immerhin Manna, ja. Und immer die gleichen Klamotten. Die Klamotten, das war auch so ein Wunder, die sind nicht kaputt gegangen. Die haben immer die gleichen Klamotten angehabt, ja. Es gab keine Modeläden oder so, kein Bräuningerland und nichts. Gott sagt, oh, ich gucke schon, dass die Klamotten halten und die, ja, prima, kannst du neue Klamotten schenken, das wäre vielleicht auch noch mal was. Ja? Auf jeden Fall eine verlorene Generation. Wisst ihr, und übertragen auf unsere Situation, ich will mich mal raushängen, es ist tragisch, wie viele Millionen Menschen in unserem Land in gehobenen Positionen, schönen Eigenheim, glücklicher Familie, fetten SUV unterwegs sind, aber eigentlich nur in der Wüste rumkurven. Nie leben richtig. geführt haben. Warum? Weil sie keinen Gilgal erlebt haben, weil sie Lasten mit sich rumschleppen. Die Israeliten waren dazu verdammt, diese Generation, die 40 Jahre, zu kurven und dann abzulegen. Die Generation, die dann kam, hatte das Glück, könnte man was schon sagen, hier hinzukommen, Gilgal abzulegen und jetzt dieses Mega-Wunder zu erleben. Und diese Message für uns ist, du bist nicht die erste Generation der Israeliten, die 40 Jahre gelaufen sind, auch wenn du das vielleicht lebst, du gehörst zur zweiten Generation. Und du stehst jetzt nicht vor den 40 Jahren, vielleicht bist du mittendrin, aber du kannst heute Gilgal erleben. In dem Moment, wo du sagst, ich möchte Gilgal erleben, ich möchte Abwälzung erleben, ich möchte Passa feiern, dann erlebst du das. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einer Frau, das hat mich so beeindruckt. Die hat einfach nur Bibel gelesen und war auf der Suche nach Gott. Und sie hat, während sie das gelesen hat, das einfach verstanden, was da stand. Und sie hat gesagt, ich will frei werden, ich will Jesus haben. Und dann hat sie irgendwas von Taufe gelesen und gesagt, ich will mich taufen lassen und das ganze Zeugs abwaschen lassen. Ich hatte ein Gespräch mit dieser Frau gehabt, das hat mich so beeindruckt, so bewegt. Und dass sie gesagt hat, nach meinen wie vielen Jahren auch immer, ich habe gemerkt, wow, das ist für mich. Ich darf das erleben. Und wir haben zusammen geredet, wir haben zusammen gebetet und diese Last ist gefallen. Und in der Taufe möchte ich das nochmal zum Ausdruck bringen. Das ist auch sowas, ja, das mit der Taufe. Deswegen betone ich das auch immer wieder so gerne. Da wird das nochmal vollzogen. Das ist so der Hammer, wenn du dann jemand hast, oder jemand kam zu mir und sagte, ich habe letzte Woche die Predigt gehört im Auto und ich möchte mich taufen lassen. Ich weiß zwar nicht so richtig, ja, die ganzen, bin ich überhaupt schon so weit? Muss ich erst noch einen Kurs, Glaubenskurs machen? Muss ich erst noch Bibelverse lernen? Aber ich möchte das vollziehen. Ich möchte das zum Ausdruck bringen. Ich möchte das erleben, wie so Lasten verschwinden. Und da steckt so vieles drin. Ja? Nur mal so eine Geschichte dazu. Und ich habe in den letzten 2 Wochen von 2 unterschiedlichen Menschen gehört über unterschiedliche Situationen. Und zwar haben sie gesagt, ich erlebe, dass manche hier in der Chapel unter einer Last leben. Fehlt die Freude, irgendwas bedrückt Menschen. Das ist so schade. Hey, es wäre so schade, du bist Teil dieser Gemeinde, du kommst und du kurfst in der Wüste rum. Und du erlebst dieses Gilgal nicht. Und Jesus möchte dich jetzt ermutigen, heute Morgen ermutigen, das zu greifen, vielleicht einmal mehr zu ergreifen und das anzunehmen und diesen Ruf nach Abwälzung jetzt nochmal für dich einfach zu hören. Vielleicht geht es dir wie Josua. Ja, die ganze Sache ist ja passiert und alles, ja. Nur das hat ja Josua sein Problem nicht gelöst. Die waren ja in der Ebene von Jericho und er geht jetzt los, weil er war ja der Boss von dem ganzen Unternehmen, ja, Unternehmen Jericho, das war ja noch vor ihnen. Das war die Festung, das war die befestigste Stadt der damaligen Zeit. Und dann heißt es hier im Vers 13, und es geschah, als Josua bei Jericho war. Und er guckt sich das jetzt an, sagt, die jubeln, die feiern und so. Aber ehrlich gesagt, ich bin hier verantwortlich für das, was jetzt hier passiert. Wie wollen wir um alles in der Welt, um Himmels Willen, um Gottes Willen, diese Stadt einnehmen? Mit diesen Megamauern. Es sah dieses Monster, ich schaffe das nicht. Die Last ist zu groß. Die Verantwortung ist zu groß. Und wisst ihr, was er dann macht? Er schaut nicht auf den Boden und ist völlig verzweifelt, sondern er schreit, Gott! Er ruft zu Gott. Bin ich voll von überzeugt. Denn das heißt, da erhob er seine Augen, ja. Ein Ami hat mir früher immer gesagt, 2 men saw through prison bars, 1 saw mud, the other stars. Alles verstanden? Also 2 Leute kauten durch die Gefängnisstäbe. Der eine sah den Schlamm vor sich und dementsprechend war er drauf. Der andere schaute hoch und sah die Sterne. Das ist die Message. Du darfst die Sterne schauen, nicht die Sterne. Er schaute hoch und sieht, wen sieht er? Jesus. Er sieht Gott. Da erhob er seine Augen, als wollte Gott ihm sagen, und er spricht ja auch zu ihm, da, Josua, siehst du diese große Stadt? Ich bin größer. Siehst du deine Grenzen? Dann lass mich für dich kämpfen. das ist jetzt dein Gilgal. Er hat sein Gilgal auch gehabt, seine Erfahrung, aber da war noch eine Last. Und er sagte, leg sie bei mir ab. Wenn du mal genau liest, im Vers 13, sagt nämlich dieser Engel des Herrn, und genau das, darum bin ich jetzt gekommen zu diesem Zeitpunkt, weil er genau wusste, er braucht das. Und das ist sozusagen, ich bin nicht der Engel des Herrn. Wirklich nicht. Ich bin einfach nur jemand, der das weitergibt. Aber ich glaube, der Engel des Herrn, Gott selbst, sagt dir, du bist heute Morgen hier, um irgendwie nochmal was festzumachen. Vielleicht ist es etwas Kleines, ein Klick, vielleicht ist es was mega Großes, vielleicht das allererste Mal. Und ich frage jetzt einfach mal so ganz provokant, bist du happy? Bist du happy? Ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, jeder Christ muss happy sein. Ich bin auch nicht immer happy. Aber ich meine den Grundtenor. Den Grundtenor. Ist da etwas, was dich wieder aufrichtet, was dich den Marathon laufen lässt? Ist da etwas, was, wenn du auf die Schnauze gefallen bist und du magst nicht mehr, ist da etwas, was dich dazu bringt, dass du wieder aufstehst? Das ist der Grundtenor. Wisst ihr, ich habe mal so ein bisschen reflektiert, meine letzten zwei Wochen. Da war diese Meniskusoperation. Vor ein paar Tagen ist mein Schwager gestorben. Morgen mache ich die Beerdigung. Dann waren schwierige Gespräche teilweise, dann natürlich auch die spannende Gebäudesituation. Du machst eine Unterschrift, Halleluja! Ja, okay, 2 Millionen Euro. Ja, das sind so Dinge, aber wisst ihr, in all dem drin merkst du, da ist so ein Grund, die Schweizer sagen ein Grundgroove, So ein Grundtenor. Und das ist der Punkt, was ich dir sagen möchte. Es geht nicht darum, dass du happy, 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 happy. Aber irgendwas, was da ist, wo du merkst, jawohl, ich habe mein Gilgal, wo ich ablegen darf. Und ich habe das erlebt und ich erlebe das und immer wieder. Und wenn du das überhaupt nicht erlebst, dann ist es vielleicht spekulativ. Es kann ja sein, du bist heute Morgen, du sagst, was erzählt denn der da die ganze Zeit? Ich habe da irgendwie überhaupt keinen Zugang. Dann sage ich dir heute, die Message ist da, dein Leben darf beginnen. Du bist gekurvt in der Wüste, auch vielleicht mit einem SUV in der Wüste. Aber Gott sagt dir, du darfst deine Last abwerfen. Das mit dem Passa, ja, wir feiern ja gleich das Abendmahl. Es heißt im 1. Korinther 11, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Mit anderen Worten, du darfst dich mit Jesus identifizieren. Dieses Lamm, was damals geschlachtet wurde, ist Jesus, der damals ans Kreuz gegangen ist. Und der sagt, das habe ich für dich gemacht. Und ich möchte, dass ihr über alle Generationen hinaus dieses Mahl feiert. Das ist so ein starkes Zeichen. Und wenn du das Brot isst, das symbolisiert seinen Leib, den er für dich gegeben hat, ja, dieses Opferlamm. Das Blut oder der Saft, der symbolisiert das Blut, was er vergossen hat, was die Israeliten damals dazu bewogen hat, dass ihnen nichts passierte, was dich heute dazu bewegen darf, dass du Abwälzung erlebst, Gilgal. Und das darfst du annehmen. Und dann kommt mein Lieblingsvers, den sage ich ja fast in jeder Predigt, das ist Matthäus 11, Vers 28. Dann sagt er, komm, und jetzt komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, und ich werde dir Ruhe geben, dann nimm auf dich mein Joch und lern von mir. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Gott lädt dich ein, diese Karte zu ziehen, die es bei Monopoly noch nicht mal gibt. Du kommst aus dem Gefängnis frei, kennst du die? Und jetzt geh direkt auf los und kassier 4.000 Euro. Ich glaube, die gibt es nicht. Das ist so eine Kombikarte, ja. Die gibt Jesus dir. Das ist die Message hier. Das ist Gilgal. Das nimmst du in Anspruch. Das kann Monopoly noch nicht mal bieten. Du kannst das in Anspruch nehmen. Ja, das ist so. Hey, es gilt für dich, wo du sitzt, jetzt gerade da. Es gilt für dich. Diese Message ist nicht geschrieben für irgendwelche Theologen, dass die mal irgendwelche Sachen erzählen über Beschneidung und so weiter, sondern das ist für dich geschrieben, für deine Situation. Und dann wird grundsätzlich Last abgenommen. Aber natürlich gilt das auch für uns, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind. Ja? Und ich glaube, woran liegt das, dass wir oft diesen Segen nicht in Anspruch nehmen? Vielleicht, weil wir das Alte festhalten. Ja, ich spreche jetzt hier zu uns, Geschwister. Um etwas Neues zu bekommen, musst du das Alte loslassen. Um Last loszuwerden, und ich sage es jetzt mal bewusst, muss man sich beschneiden lassen. Und Beschneidung ist nie schön. Guck mal, aber Jesus sagt hier, habe ich eben gelesen, kommt her zu mir, ich möchte euch Ruhe geben. Aber im gleichen Vers sagt er, aber nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Damit lädt er uns nicht irgendwas auf. Er sagt nur, hey, ich weiß das, du kommst jetzt zu mir und ich wälze das ab von dir. Aber es bedeutet auch, in diesem Prozess passiert auch irgendwas. Weil Gott wird dir jetzt Dinge zeigen, die abzulegen. Die Israeliten waren nach 40 Jahren bereit gewesen. Die haben gesagt, wie konnten wir nur so bescheuert sein, das ganze Zeugs festzuhalten. Ja? Und da waren sie bereit. Und Gott möchte dir sagen, sei bereit. Was immer dich hält und bremst, egal was es ist, ich habe eben ja so ein paar Dinge genannt, ja, ob es Tradition ist, ob es irgendwelche Festlegungen sind, Lügen, die man dir gesagt hat, die wie ein Fluch über deinem Leben hängen. Wenn da irgendwas ist, dann lass das los oder sei bereit dazu, das loszulassen. Vorher läuft nichts. Spring über deinen Schatten. Geh den Prozess der Heilung ein. Nimm Seelsorge in Anspruch. Geh den unteren Weg. Lass die Opferhaltung hinter dir. Ja, das ist auch so ein Fluch. Wenn du den Eindruck hast, hey, die anderen sind immer schuld, dann machst du dich zum Opfer. Und da möchte Gott dich rausholen, dass du bist nicht Opfer. Es gibt ein Opfer, das ist Jesus. Er hat für dich sein Leben geopfert, damit du frei wärst. Und wenn du die Freiheit nicht innerlich spürst, ja, ich sage nicht, dass die immer zum Jubeln zumute ist, aber wenn du das nicht innerlich und du merkst, da bedrückt mich was, dann nimm Hilfe in Anspruch. Das ist Gilgal, dein Gilgal. Und darum geht es. Und ich möchte jetzt mit uns gemeinsam in den nächsten Minuten mit euch beten. Und dazu stehen wir jetzt mal gemeinsam auf. Und dann wollen wir das Abendmahl gemeinsam nehmen. Herr, und ich danke dir für diese Geschichte hier, für diese Story. Und ich glaube, das, was ich bisher gesagt habe oder was dein Wort hier schreibt, das ist vielleicht alles schön und gut. Aber wenn das jetzt nicht in unser Herz reingeht, wenn da jetzt nicht Beschneidung stattfindet, Gilgal stattfindet, Passa stattfindet, dann war das auch wieder eine Predigt mehr. Ah, wie viele Predigten haben die Leute sich damals angehört? Mose war bei ihnen gewesen. Und doch war es eine ganze Generation, die festgehalten haben. Wir wundern uns. Die ziehen raus, erleben so mega Dinge, alles Mögliche mit dem Herrn. Und dann gießen sie das goldene Kalb, meckern rum ohne Ende, wollen wieder zurück in das Alte. Und Herr, wir kommen jetzt vor dich. Und ich möchte das stellvertretend für uns alle tun. Wir kommen jetzt vor dich und du lädst uns ein. Du lädst jeden Einzelnen ein und es beginnt nicht mit der Beschneidung, es beginnt mit dem Passa. Du lädst jeden Einzelnen an, kommt her zu mir, der du mühselig und beladen bist, ich will dir Ruhe geben. Jetzt komm zu Jesus. Vielleicht das allererste Mal. Du bist keine verlorene Generation. Du bist nicht für die Wüste geboren. Gott sieht dein Herz. Äußerlich lebst du im fruchtbaren Land, aber innerlich ist da vielleicht Wüste. Und jetzt komm zu ihm. Komm zu ihm. Nimm von dem Wasser des Lebens umsonst, was er dir geben möchte. Glaub an Jesus. Und er wird in dein Leben einziehen. Mit seinem Heiligen Geist. Sprich das einfach aus. Jesus, komm zu mir. Ich möchte das alles bekennen. Ich möchte die Schande bekennen. Ich möchte bekennen, was mich bisher gehindert hat, an dich zu glauben. Komm in mein Leben. Und in dem Moment, wo du das jetzt gemacht hast, gesprochen hast, nachgesprochen hast, darf ich dir zusichern, dass er mit seinem Geist in dein Leben kommt, dass er dir vergibt, dass er dich wiederherstellt und dass er am Kreuz 2000 Jahre vorher, dass er dich gesehen hat, jetzt in dem Moment und sagt, es ist vollbracht. Und dass er, der nicht im Tod blieb und auferstanden ist, jetzt lebt. So wie er Josua begegnet ist, in all den Schwierigkeiten, die er erlebt hat, steht er vor dir als der Engel des Herrn. Und ich möchte nun dich einfach bitten, da wo du stehst, da wo du bist, mit deiner Lebenssituation, der du schon vielleicht ganz lange mit Jesus unterwegs bist und du sagst, irgendwo klemmt es da noch. Gebt nicht eher Ruhe, bis die Last fallen. Es gibt ein altes Lied, das heißt, Lasten sie fallen bei Golgatha. Gebt nicht eher Ruhe. Das ist die Zusicherung, die Jesus uns gegeben hat. Er hat uns kein Leben versprochen, happy, clappy, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern er hat uns ein Leben versprochen der Freiheit, von Gebundenheit. Und leg die Angst ab. Leg die Bedrückung ab im Namen Jesu. Bring es jetzt ihm hin. Sprich das aus. Leg ihm das hin. Gib ihm das. Ich bin überzeugt davon, dass es hier einige gibt, während du deine Augen geschlossen hast, da läuft was vor dem Film ab. Da ist ein Satz, ein Wort, was über deinem Leben steht, was dich runterzieht. Eine Tragödie, etwas, was da ist. Und jetzt nimm das und leg es hin und sag, Jesus, und ich leg dir das hin. Und das soll jetzt mein Gilgal sein, indem ich dieses Passa wieder neu in Anspruch nehme für mich. Und dass die Schuld abgewälzt wird. Und jetzt möchte ich dir erlauben, dass du die Sache beschneidest. Und ich möchte dir erlauben, auch wenn das wehtut, ich möchte frei werden von diesem Ding. Sag ihm das jetzt einfach, red mit ihm. Und Jesus hat dein Gebet gehört. Er ist der Hörer des Gebets. Er ist der gleiche, der die Israeliten ins Land geführt hat. Er ist ja zeitlos. Hey, das, was damals passiert ist, das ist für ihn jetzt nicht tausende Jahre zurück, sondern das passiert jetzt mit dir. Jetzt in dem Moment. Und ich möchte das zusprechen. Jesus sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Und mit Sünde meine ich alles das, was uns irgendwie trennt von ihm. Alles das, was uns trennt von dem Leben. Das können Dinge sein, wo du völlig unverschuldet bist. Das können Dinge sein, die dich verletzt haben. Das können alle möglichen Festlegungen sein. Manchmal ist es sogar Religion. Manchmal ist es sogar die superchristliche Religion, die dich weghält. Und nun darfst du diese Freiheit erleben, in die Freisetzung reinkommen. Und ich spreche dieses Gilgal aus über dir, im Namen Jesu. Ich spreche diese Vergebung aus über dir, für alle, die das jetzt hingelegt haben. Und ich spreche das aus über dir, dass du kühn bist und das auch nicht für dich behältst, dass du es deinem Freund sagst, deinem Partner sagst, dass du das hier in der Gemeinde vielleicht nachher ins Gebet bringst, dass du die Seelsorgeleute anschreibst. Die sind auch dafür da, um dir zu helfen, dich an die Hand zu nehmen und mit dir diesen neuen Weg zu gehen, dass du aufschauen kannst, nicht mehr in den Matsch, sondern aufschauen kannst und nicht die Sterne siehst, sondern Jesus siehst, seine Befreiung siehst. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen und ich möchte euch einladen, dieses Lied zu benutzen, um